Deutschlandfunk Kultur heute. Medea, Opfer und Täterin zugleich. Die Verzweiflung der Frau, die am Ende ihre eigenen Kinder tötet, hört man Aribert Reimanns Medea deutlich an. Das ist die Paraderolle von Sopranistin Claudia Barinski, mit Furor und Leidenschaft gesungen und gespielt. Dass sie damit ihr Publikum fesselt, das wurde ihr nicht zuletzt im Jahr 2011 mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust bestätigt. In diesen Sommerwochen wollen wir genau darüber in Kultur heute sprechen. Wann springt der Funke über zwischen Künstlerin und Zuschauern? Wie lässt sich neues Publikum gewinnen und wie der Zuschauerschwund stoppen? Zum Auftakt heute ein Gespräch mit Claudia Barinski über den direkten Draht zu denen, die sie auf der Opernbühne erleben, im Konzert oder im Liederabend. Ich habe die Sopranistin gefragt, für wen sie eigentlich singt. Für sich, fürs Publikum oder für den Applaus?
In gar keinem Fall für den Applaus. Aber die beiden ersten Fragen waren genau passend. Ich denke, irgendwie ein Stück für sich, das muss man schon zugeben, weil es auch Spaß macht. Aber natürlich soll es transportiert werden und es ist für die Zuhörer, die anwesend sind.
Und ohne die Zuhörer ist es kein Konzert, ohne zahlendes Publikum kein Musikbetrieb, kein Einkommen, keine Karriere.
Ja, kann man so sagen. Man kann natürlich sich mit Kollegen treffen und proben. Und das ist manchmal auch sehr, sehr toll. Und es sind auch ganz große Erlebnisse, die man haben kann, wenn man für sich vielleicht mit einem Pianisten oder in der Kammermusik mit mehreren Kollegen arbeitet und Musik macht. Da kommt noch kein Geld aufs Konto, das stimmt. Es ist ja doch ein Beruf. Es ist ja nicht kein Hobby und kein Freizeitding, sondern wir wollen ja auch was verdienen.
Und wenn wir das Pekuniäre mal ganz außen vor lassen, wie wichtig ist die Resonanz? Wie viel Energie kommt vom Publikum? Wie viel Energie fließt womöglich ins Publikum?
Unglaublich viel. Also das ist, kann man gar nicht ermessen, was eine Chemie im Publikum zusammenkommt an Widerstand, an den Künstler tragen oder nicht. Und ja, manchmal sind das so ganz merkwürdige Dinge, wie wenn die Reihen sich gelichtet haben oder ja, wenn man weiß, man ist im zweiten Teil dran. Und das ist vielleicht ein bisschen kompliziertere Musik, die man zu singen hat oder darzustellen hat. Und man weiß, im ersten Teil waren eigentlich genügend Menschen anwesend. Und dann im zweiten, da siehst du ganz genau, dass Block A, Block C oder irgendwas sich gelichtet hat. Dann ist da erstmal wirklich tatsächlich so ein großer Frustmoment dabei. Wir sind halt doch sensitive Künstler, also die man auch sich selber anzieht und denkt, liegt das jetzt an mir, liegt das an dem Programm, woran liegt das? Ja? Gegenteil ist, wenn ein aufmerksames Publikum da ist, wo man die Augen sieht, wo man merkt, ah ja, die gehen mit, die sind bei mir, die lassen sich drauf ein, das trägt gewaltig.
Sie haben unter anderem bei Dietrich Fischer-Dieskau studiert, lehren selbst in Meisterkursen, haben Studentinnen und Studenten. Ist eigentlich die Interaktion mit dem Publikum, ob es jetzt um Blickkontakt oder den feinstofflichen Kontakt geht, ist die Interaktion mit dem Publikum eigentlich irgendwie Lehrinhalt? Lernt man das oder bringt man das von Anfang an mit?
Also ich würde das immer unterrichten, ja, aber das habe ich, glaube ich, damals nicht so mitbekommen. Das wird jetzt, glaube ich, sehr wichtig, weil es ist das Elementare. Es ist auch wirklich so wichtig, wie offen man ist und durchlässig man ist, dass das Publikum sich da auch findet in einem.
Was genau ist denn Lehrinhalt? Sich auch ein bisschen davon frei zu machen, was das Publikum signalisiert oder sich womöglich auch nach dem Geschmack des Publikums, nach der Entwicklung im Publikum zu richten?
Ich glaube eher, sich dann auch frei zu machen, weil das wäre zu vielschichtig, wenn man sich jetzt nur ums Publikum kümmerte. Nein, man muss einfach dienen, so, das ist es. Klar, es ist meine Interpretation, aber ich versuche ja immer an die Grundfesten zu kommen, die der Komponist möglicherweise tendiert hat. Und da würde ich mich auch gar nicht ablenken lassen, gerade beim Liederabend. Natürlich Blickkontakt und gucken, ob sie auch reagieren und sie fangen und ein bisschen gefangen nehmen. Ja, das ist es ja. Ansonsten bleibe ich ich.
Wer schon mal nach einem Konzert hinter der Bühne war, bei den Künstlerkadroben zum Beispiel oder beim Künstlereingang, der weiß ja, dass Solistinnen und Solisten in der Regel Glückwünsche entgegennehmen von Freunden, von Mitmusikerinnen, von Fans. Wie wichtig ist dieses direkte Feedback, also dieser direkte Kontakt zum Publikum, also auch zum Teil das verbalisierte und nicht nur das applaudierende Feedback?
hat auch damit zu tun, dass man sehr nackig ist auf der Bühne und sich sehr eigentlich von innen nach außen gekrempelt hat. Und dann ist das so etwas wie ein Beistand. Ja? Wir waren bei dir, wir waren mit dir. Und wir fanden das auch gut, dann ist es gut. Aber man kann als Künstler schon sehr wohl auch sofort abschalten. Das lernt man. Das muss sagen, das ist mir in den ersten Jahren nicht so gut gelungen. Man verlässt die Bühne und ist noch ganz in dem, was man da gerade dargeboten hat. Und geht aus dem Bühnenausgang raus und dann ist es ein ganz normaler Abend. Da ist niemand, der dir auf die Schultern klopft und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht oder so. Sondern damit muss man selber fertig werden. Und man ist aber emotional auf einem ganz hohen Level. Und das fällt zugegebenermaßen immer schwer. Und man möchte da ungern alleine sein.
Sängerinnen und Sänger, wenn ich das richtig beobachte, werden in der klassischen Musik auf eine ganz besondere Art und Weise verehrt. Haben zum Teil Fans, die ihnen sehr nahe kommen wollen, die sie sehr verehren. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nee, überhaupt nicht. Ist mir auch nur in Japan so begegnet. Ich könnte es nicht erklären, weil ich wäre auch kein Fan.
Was macht denn das Publikum, um nochmal darauf zurückzukommen, was macht das Publikum in Japan anders als das deutsche Publikum? Gibt es da kulturelle Unterschiede, die man sofort spürt, wenn man in einen Saal betritt, auf eine Bühne geht und es eine ganz andere Resonanz gibt?
Ich glaube, sie verehren die Künstler mehr. Das gibt es vielleicht auch hier ab und an, aber es ist in einem anderen Maße. Und das ist sehr, wenn ich in Japan gesungen habe, es hat mich so gefreut. Also ich war auch so erstaunt, wenn dann man denkt, ach, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel, so wichtige Dinge jetzt hier gerade gesungen. Und aber sie stehen draußen mit CD-Covern der letzten 20 Jahre oder so. Und das finde ich toll, die bereiten sich ganz anders vor, wenn jemand kommt.
Wir sprechen ja miteinander, weil die Corona-Pandemie auch das Publikum, ja, wie soll ich sagen, gebeutelt hat, weil die Konzerte jetzt nicht zum Teil so voll sind, wie sie waren, weil das Publikum offensichtlich Mühe hat, wieder zurückzukehren zur Kultur. Haben Sie während der Corona-Zwangspause das Publikum vermisst?
Ja. Ich habe nicht nur das Publikum vermisst, sondern ich habe die Konzerte vermisst. Auch die Konzerte, die ich selber hätte geben können. Und habe mir teilweise schon gedacht, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich Sängerin oder bin ich schon pensioniert oder bin ich arbeitslos? Nein, bin ich nicht, weil ich habe ja in 5 Monaten habe ich eventuell noch ein Konzert. Also es war so ein Zwischending zwischen, ja, beschäftigt sein und nicht beschäftigt sein. Und man muss ja die Stimme auch bewegen, aber nur immer für sich alleine im Kämmerlein sitzen und eventuelle Dinge zu proben, ist schon sehr frustrierend.
Nun überlegen, und das tun ja viele schon seit Jahren, nun überlegen viele, wie geht's nun weiter? Welche Ansprache braucht das Publikum von morgen? Welche Konzertform? Es wird viel experimentiert. Wo sehen Sie den Weg in eine erfolgreiche Zukunft für Konzerthäuser, für Opernhäuser? Was für ein Kontakt muss zum Publikum der Zukunft hergestellt werden?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage, weil ich glaube, man hat schon ganz, ganz viel probiert in den, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten. Moderierte Konzerte grundsätzlich, so, wo musikwissenschaftliche Hintergründe gegeben werden. Ich glaube, diese Art von Konzerten kamen ja auch gut an. Heutzutage, wir haben einfach zu viel. Wir haben die Möglichkeit, uns ein Streaming-Konzert im Video anzuschauen. Wir haben die Möglichkeit, Tapes, CDs, alles kann man zu Hause konsumieren. Und zwar inzwischen in einer super, super Qualität, dass das Rausgehen zum Konzertort nicht mehr das Wichtigste ist. Also man kann sich wahrscheinlich gemütlich in seinen Stresssessel setzen und Kopfhörer aufsetzen und das besser hören unter Umständen, als im Publikum zu sitzen. Dann ist die Angst da, sich anzustecken bei dem Nachbarn möglicherweise. Und ich kann das auf der einen Seite gut nachvollziehen, aber ich finde der Aspekt, dass man eben als Gruppe, und darum geht es, also dass dieses Gruppenerlebnis, das wird, glaube ich, jetzt gerade im Moment total unterschätzt.
Corona hat ja, Stichwort Streaming, viel Kultur frei Haus geliefert. Nun scheint es, dass die Bereitschaft für Kultur auch zu zahlen zurückgegangen ist. Mit welchen Worten erklären Sie, dass Kultur von Qualität durchaus Geld kosten muss?
Ich finde, Kultur ist das Wichtigste, was uns Menschen auch ausmacht. Eins der wichtigsten Dinge, die übrigens im Übrigen friedlich sind. Ja, das ist alles sehr friedvoll. Und das sollte nicht vergessen werden. Ich meine, nach all diesen grauen und schrecklichen Dingen, Corona, Dinge, die uns belasten, sollten wir wieder rausgehen können und ins Publikum neben einen anderen Menschen setzen und mit dem gemeinsam, obwohl man den gar nicht kannte, ein tolles Erlebnis haben. Dafür plädiere ich, aber ich bin nicht sicher, ob das wieder so unkompliziert und einfach wieder funktionieren kann, wird.
Die Sopranistin Claudia Baranski ist skeptisch. Mit ihr sprachen wir über die Freude am und die Unabhängigkeit vom Publikum.